Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 23 und 24 der 59. Sure, der Sure Haschr.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim.
Huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa al-maliku al-quddusu as-salamu al-mu'minu al-muhaymin al-azizu al-jabbar al-mutakabbir subhanallahi amma yushrikun. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur Übersetzung der Verse, die eindrucksvoll und geradezu aufrüttelnd auf die allem erhebene heilige Majestät Gottes hinweisen. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Er ist Gott. Nichts Anzubetendes ist außer ihm. Er, wahrer Herrscher, in dessen Hand alles liegt. Er, der absolut Heilige. Er ist das Heil, der Heilschenkende und auf alles Achtgebende. Er, der Allmächtige, immerdar Siegreiche. Souverän, der weit, weitaus erhabener ist, als dass man ihm Gottheiten beigesellen könnte. Er ist Gott, der Schöpfer, der beispiellos und unnachahmlich Erschaffene, Bildende und Gestaltende. Sein sind die besten Namen. Was in den Himmeln und auf Erden ist, lobt und preist ihn. Er ist der Allmächtige, Allwissende.
Im Namen Gottes des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Ich heiße Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Die Sendungen des deutschen Programms können Sie jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit über die Frequenz 7300 kHz im 41-Meter-Band empfangen. Unser tägliches Programm sowie weitere Nachrichten, Interviews und diverse Programme können Sie auch über unsere Webseite pastoday.com/de abrufen. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm am Mittwoch, dem 21. Juli 2021, gleich dem 30. Tir 1400 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werde ich wie gewöhnlich mit den Nachrichten, anschließend hören Sie ein Interview. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie eine neue Folge aus unserer Sendereihe Sinnvolle Wegzeichen besonnen gelegt. Dann geht es weiter mit dem zweiten Beitrag unter dem Titel Afghanistan und die Taliban-Frage: Hat sich die Taliban-Ideologie geändert? Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten, zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Opferfestgebet in ganz Iran verrichtet. Rouhani warnt Irak vor kompliziertem US-Spiel in der Region. Raisi, Ausbau der Beziehungen zu Nachbarn ist Priorität iranischer Regierung. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Opferfestgebet in ganz Iran verrichtet. Am heutigen Mittwochmorgen wurde unter Beachtung der Hygienevorschriften wegen der Corona-Pandemie im gesamten islamischen Iran das Opferfestgebet verrichtet. Heute ist der 10. Sulhijja 1442, gleich dem 21. Juli 2021 und damit das Opferfest eines der größten muslimischen Feste. An diesem Tag gedenken die Muslime dem großen Propheten Abraham und seinem Sohn Ismail. Als Danke für die Rettung Ismails durch den starken Glauben seines Vaters bringen viele Muslime ein Opfertier dar und feiern dieses Ereignis mit besonderen Bräuchen. Irans Präsident Hassan Rouhani hat am Dienstagabend in getrennten Botschaften den Staatsoberhäuptern islamischer Länder zum Opferfest gratuliert. Auch der iranische Außenminister beglückwünschte alle Muslime in der Welt zum Opferfest. Mohammad Javad Zarif schrieb am Dienstag auf Twitter, dass aufgrund der Coronavirus-Pandemie nur sehr wenige Muslime in diesem Jahr die Hajj-Riten vollziehen können. Er fügte hinzu, bitten wir Gott, die Welt nicht nur von Corona zu befreien, sondern auch von anderen Viren wie Mobbing, Nötigung, Terrorismus, einschließlich Wirtschaftsterrorismus und Medizinterrorismus. Rouhani warnte Irak vor kompliziertem US-Spiel in der Region. Präsident Hassan Rouhani hat den benachbarten Irak vor den Folgen der US-Politik der Doppelmoral bei ihrem sogenannten Kampf gegen den Terrorismus in Westasien gewarnt. Bei einem Telefongespräch mit dem irakischen Ministerpräsidenten Mustafa al-Kasemi am Dienstag sagte Rouhani, dass die USA eine Politik der Doppelmoral bei ihrer Kampagne gegen den Terrorismus in der Region verfolgten und dass ihr Vorgehen an der irakisch-syrischen Grenze den regionalen Interessen zuwiderlaufe. Wir erleben, dass die Amerikaner heutzutage im Irak ein kompliziertes Spiel spielen. Und es ist natürlich, dass eine solche Politik nicht dazu beiträgt, Sicherheit und Stabilität im Irak herzustellen, sondern die Situation dort verkompliziert, fügte der iranische Präsident hinzu. Er sagte weiter, die USA hätten immer eine destruktive Rolle in der Region gespielt und bekräftigte den Einwand Irans gegen jede ausländische Einmischung in interne Angelegenheiten der regionalen Länder. Die Probleme der Region müssen von den Ländern der Region gelöst werden, betonte er. Unter Hinweis auf die großen Gemeinsamkeiten zwischen dem iranischen und dem irakischen Volk fügte Hassan Rouhani hinzu, dass Teheran der Herstellung von Stabilität und Sicherheit und Unabhängigkeit sowie der Wahrung der territorialen Integrität Iraks besondere Bedeutung beimesse. Der irakische Ministerpräsident seinerseits lobte die sehr freundschaftlichen und starken Beziehungen zwischen den beiden Ländern und würdigte die iranische Regierung und das iranische Volk dafür, dass sie den Irak bei seinem Kampf gegen den Terrorismus und den IS sowie bei der Herstellung des Friedens, der Sicherheit und der Stabilität in seinem Land unterstützten. Raisi, Ausbau der Beziehungen zu Nachbarn ist Priorität iranischer Regierung. Der neu gewählte iranische Präsident Ebrahim Raisi hat bekräftigt, der Ausbau der Beziehungen zu den Nachbarländern werde oberste Priorität in der Außenpolitik seiner Regierung haben. Bei einem Telefonat mit dem turkmenischen Präsidenten Gurbanguly Berdimuhamedow am Dienstag gratulierte Raisi diesem zunächst zum islamischen Opferfest und sagte, Iran betrachte Turkmenistan mehr als nur ein Nachbarland. Ich betone, dass effektive Gespräche so schnell wie möglich beginnen sollten, um den Ausbau der Beziehungen zu beschleunigen, fügte Raisi hinzu. Er hob außerdem hervor, wie wichtig es sei, die bilaterale Zusammenarbeit in internationalen Fragen zu stärken und erklärte, dass die Entwicklungen in Afghanistan für Teheran und Aschgabat sehr wichtig seien, die diesbezüglich dringend Gespräche und Konsultationen führen sollten. Der turkmenische Präsident erklärte, dass die beiden Länder tief verwurzelte historische und kulturelle Verbindungen hätten, die auf der Grundlage der Prinzipien der Gleichheit, des gegenseitigen Respekts und der gemeinsamen Interessen entwickelt wurden. Er fügte hinzu, dass sich Iran und Turkmenistan auf internationaler Ebene eines hohen Maßes an Zusammenarbeit erfreuten und lud den neu gewählten iranischen Präsidenten ein, am 6. Kaspischen Gipfel und am 15. Gipfel der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit in Turkmenistan teilzunehmen. Iran. US-Regierung ist für jede Verzögerung bei Freilassung von Gefangenen verantwortlich. Die Regierung der Islamischen Republik Iran betonte, dass die US-Regierung für jede Verzögerung beim Gefangenenaustausch verantwortlich sei. Ali Rabi, der Sprecher der iranischen Regierung, sagte am Dienstag, zur jüngsten Situation des Austauschs von 10 Gefangenen zwischen Iran und den USA. Die Islamische Republik Iran hat in den letzten Jahren immer wieder ihre Bereitschaft zum Gefangenenaustausch mit dem Ziel erklärt, die Menschenwürde der Häftlinge und ihrer Familien zu wahren. Rabi fügte hinzu, die Erklärung zur Bereitschaft Irans ist nicht auf die Regierung des aktuellen US-Präsidenten Joe Biden beschränkt gewesen und wenn so etwas bis heute nicht passiert ist, dann deshalb, weil die vorherige und die aktuelle US-Regierung nicht dazu bereit waren. Der Sprecher der iranischen Regierung sagte auch, es scheint, dass die US-Regierung entgegen den getroffenen Vereinbarungen und aus Gründen, die für Iran nicht akzeptabel sind, die Freilassung von Gefangenen mit den Atomgesprächen verknüpft hat, was aus Sicht Teherans unnötig und unbegründet ist. Syrien hatte 7 israelische Raketen abgeschossen. Russland hat bestätigt, dass die Luftverteidigung der syrischen Armee mit israelischen Raketenangriffen konfrontiert ist. Laut dem Online-Sender von Russia Al Yawm hatte der stellvertretende Leiter des russischen Versöhnungszentrums Himaymim im Nordwesten Syriens am Dienstagabend gesagt, dass 4 israelische F-16-Kampfjets am Montag, den 19. Juli um 23.39 Uhr in den syrischen Luftraum im Gebiet von Al-Tanf, das vom US-Militär kontrolliert wird, eingedrungen seien. Er fügte hinzu, die israelischen Kampfflugzeuge hätten 8 Raketen auf den Südosten von Aleppo abgeschossen, 7 Raketen seien dabei von den russischen Abwehrraketensystemen, die der syrischen Armee zur Verfügung stehen, zerstört worden. Als Reaktion auf den Angriff hat das syrische Außenministerium in einem Schreiben an den UN-Sicherheitsrat erneut an dessen Verantwortung gemäß der UN-Charta erinnert und forderte die Verurteilung der israelischen Angriffe auf syrisches Territorium. Syrische Medien berichteten am Dienstagabend, das zionistische Regime habe einen Luftangriff auf das Gebiet von Al-Safira im Süden der Provinz Aleppo durchgeführt. Dies ist der erste israelische Luftangriff seit dem Ende der Regierungszeit des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu und der Amtseinführung einer neuen zionistischen Koalitionsregierung in den besetzten palästinensischen Gebieten. Das syrische Außenministerium warnte das israelische Regime am Dienstag vor ernsthaften Auswirkungen infolge unerbittlicher militärischer Angriffe auf das kriegszerrüttete Land. PA: Israel hat keine Souveränität über Al-Quds. Der Gesandte der palästinensischen Autonomiebehörde bei den Vereinten Nationen kritisierte die Angriffe des zionistischen Regimes und der zionistischen Siedler, die die Lage in Palästina verschlimmert hätten. Laut der Nachrichtenagentur Wafa hat Riyad Mansour, der Gesandte der palästinensischen Autonomiebehörde bei der UNO, am Dienstag in getrennten Schreiben an den UN-Generalsekretär und den Vorsitzenden des UN-Sicherheitsrates betont, dass das zionistische Regime kein Recht habe, die Bevölkerungsstruktur und den historischen Kontext des besetzten Al-Quds zu ändern. Mansour betonte, das zionistische Regime habe in Ost-Al-Quds, insbesondere in der Altstadt, keine Souveränität und könne in der Al-Aqsa-Moschee keine Änderungen vornehmen. Er kritisierte die Angriffe des zionistischen Regimes und der zionistischen Siedler, die die Situation in Palästina verschlimmert hätten, und warnte, dass derartige Aktionen zu einem gefährlichen Religionskrieg werden könnten. Der palästinensische Diplomat kritisierte die Gleichgültigkeit der internationalen Gemeinschaft gegenüber den abscheulichen Verbrechen des zionistischen Regimes. Mansour sagte, das zionistische Regime müsse die internationalen Rechte respektieren, denn in den Resolutionen 476 und 478 des UN-Sicherheitsrates sei die Annexion von Al-Quds durch das zionistische Regime verurteilt und für nichtig erklärt worden. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar bei Temperaturen um 32 Grad Celsius. In einigen weiteren Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 30 Grad, Mashhad 31 Grad, Isfahan 30 Grad, Shiraz 31 Grad und Bandarabas 35 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Vergangene Woche setzte in Deutschland und angrenzenden Ländern ein gewaltiger Starkregen ein. Obwohl die Regierung von europäischen Fachstellen 4 Tage zuvor eindeutig gewarnt worden war, gab es kaum Vorsorgemaßnahmen. Mitarbeiter der Feuerwehr und des Technischen Hilfswerks beklagen sich, dass ihre Hilfskräfte nicht abgerufen und eingesetzt werden. Den Flutopfern fehlen die gesamte typische Katastrophenbetreuung. Christoph Hörstel, Bundesvorsitzender der Neuen Mitte, erklärt in unserem Interview alle Aspekte der Lage und beklagt neben Milliardenschäden und mindestens 200 Todesopfern einen großen Vertrauensverlust der Bevölkerung in die Regierungspolitik. Heute hören Sie den ersten Teil des Interviews. Das vollständige Gespräch können Sie sich wie gewohnt auf unserer Webseite parstoday.com/de anhören.
Herr Hausel, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu diesem Interview.
Herzliche Grüße nach Teheran, lieber Herr Schorken.
Ja, vielen Dank, Herr Hausel. Die Flutkatastrophe der letzten Tage hat in Deutschland, aber auch darüber hinaus, wie etwa in Belgien und der Niederlande, Dutzende Tote, Verletzte gefordert, und Zerstörungen waren auch groß. Geben Sie uns, Herr Hostel, bitte zuerst einmal bitte einen Überblick der Zerstörungen.
Wir haben tatsächlich eine breite Masse von Zerstörungen praktisch bei allem, wo Wasser in der Nähe ist. Also wir haben gebrochene, geborstene Talsperren. Wir haben, fragen Sie mich jetzt nicht nach Namen oder sowas ähnliches, das können andere Sendungen vielleicht besser machen. Wir haben zerstörte Brücken. Wir haben weitflächig, großflächig abgerissene Straßen. Wir haben praktisch verschlungene Ortschaften. Wir haben eine Trümmerwüste, wo immer die Fluten gewütet haben. Und wir haben eine stark um Meter überschrittene Pegelstände. Und wir haben in Deutschland etwa 200 Tote, schätze ich, mit abenteuerlichen Situationen. Das haben wir in anderen Ländern so stark nicht. Und das ist im Moment so die Schadenssituation. Aber es gibt noch eine andere Schadenssituation, die sich jetzt in den letzten 3 Tagen herausstellt. Und das ist ein Vertrauensschaden zwischen Bevölkerung und Regierung. Und da kann ich vor allem über Deutschland sprechen. Und da geht es darum, dass ein neu geschaffenes europäisches Frühwarnsystem mit ziemlich exakten Daten, also so etwas wie 200 Liter Niederschlag pro Quadratmeter in wenigen Stunden, dass das 4 Tage vor dem Mittwoch, als es begann, der vergangenen Woche, also vor einer Woche, dass da Warnungen gegangen sind auf den offiziellen Kanälen, die nicht weitergegangen sind. Man hat dann bundesregierungsseitig sehr interessant festgestellt, dass ja hier und da auch Warnungen in einzelnen Kommunen angekommen sind. Aber das ist ja eigentlich eine seltsame Information, weil es für sowas dienstliche Kanäle gibt und die funktionieren in Deutschland meistens. Und das ist etwas sehr Interessantes, wie weitflächig das hier versagt hat. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, dass man gleichzeitig die Warnsirenen in Deutschland stark abgebaut hat in den letzten Jahren und hat dann vor über einem Jahr einen sogenannten Sirenenübungstag gemacht. Das heißt, man hat also versucht, die Bevölkerung für solche Notfälle eben zu warnen, und da ist schiefgegangen. Und am Montag gab es eine Bundespressekonferenz, und da musste der zuständige Ministerialsprecher ganz klar, das war das Ministerium für Verkehr und Infrastruktur, die mussten klar zugeben, dass sie hier und auch das Innenministerium, dass sie keine Ahnung haben, wo, wie viele Sirenen in welchem Zustand sind, und das 10 Monate nach einem gescheiterten Test. Eigentlich müsste in diesem Jahr ein weiterer Test stattfinden, den hat man aber gestrichen und aufs nächste Jahr gelegt. Punkt 2 war dieses, und jetzt kommt Punkt 3, der ist vollkommen kriminell. Wir haben absolut klare Belege dafür, dass in Deutschland grundsätzlich und immer wieder ins Wetter eingegriffen wird und seltsame Dinge geschehen. Da wurde zum Beispiel am 3. Februar ein Flugzeug, ein Stratotanker, eine KC-135R, durch die Website Flugradar festgestellt. Der hat also über Deutschland seltsame Kreise gezogen, und hinterher hat man dann das verglichen mit Wetterkarten. Und das Interessante war, dass dann an dieser Stelle klar wurde, der muss irgendeine wetterbeeinflussende Substanz da reingesprüht haben, weil wir hatten danach schwere Niederschläge. Und nun gibt es eben allerhand Belege dafür, dass auch diese gewaltigen Regenfälle zurückgehen auf künstliche Wetterbeeinflussung. Und hier zeigt ein Blick in den Stand des Wissens, auch wenn das von Behörden gerne vertuscht wird, dass der Westen jedenfalls bestens in der Lage ist, Wetter punktgenau in jeder Weise zu beeinflussen und dies einsetzt. Das ist sehr, sehr spannend. Und deswegen kann ich nur sagen, sieht das im Moment eben so aus, dass wir hier diese Beschuldigung haben, diese gewaltigen Fluten seien nach und mit einer künstlichen Wetterbeeinflussung entstanden. Und das würde den Punkt 4 erklären, dass wir nämlich ganze 850 unserer über 200.000 Soldaten eingesetzt haben in diesen Krisengebieten, dass Feuerwehren bis zu Größenordnungen von 300 Mann, da werde ich in den nächsten Stunden eine Strafanzeige gegen den Bürgermeister von Euskirchen stellen, da stehen 300 Mann Feuerwehrleute in 50 Fahrzeugen bei Euskirchen und werden nicht zum Einsatz gerufen. Wie das kommt, das ist natürlich unterlassene oder gar vereitelte Hilfeleistung. Das ist also eine aktive Schädigung. Und darüber berichten Menschen von ganz vielen Stellen. dass überall Hilfsleistungen behindert oder nicht abgerufen wurden. Das THW steht mit aufgepackten Fahrzeugen, das Technische Hilfswerk bei Hamburg, und die Fahrzeuge werden nicht abgerufen. Da gibt es keinen Auftrag zur Hilfe. Und die Menschen ersticken in Trümmern, da gucken Autos quer aus Hausdächern und es sieht wahnsinnig aus. Bauern holen Tote aus den Bäumen, kein Offizieller zeigt sich oder ist dabei. Vollkommenes Chaos in Deutschland. Und ich habe von einer netten Bäuerin, mit der wir Kontakt haben, auch schon den Verdacht gehört, man wolle Deutschland sozusagen als nicht mehr kontrollierbares Krisengebiet etablieren, um dann europäische Kräfte zu rufen, weil wir ja nicht Mitglied der sogenannten European Gendarmerie Force sind. Das ist eine europäische Polizeitruppe, die auch gerne mal von Regierungen eingesetzt wird, um Demonstrationen zu unterdrücken. Ein sehr spannendes Miteinander von Zeugeneindrücken, von Zeugenaussagen auch, eben aus der Polizei, aus dem Technischen Hilfswerk, von Bauern, von Firmen, die behindert werden. Privatleute spenden an eine Baufirma, die alle ihre Räumfahrzeuge eingesetzt hat, um die umgebenden Dörfer von Trümmern zu reinigen, sodass Hilfskräfte zum Ort kommen können mit Fahrzeugen. Da muss man erstmal die Straßen freiräumen. Und dass die Firmen dann, da ist ein Herr Wipperfürth aufgefallen, der steht jetzt leider der AfD nahe, die ist nicht so regierungskonform. Gibt es da Ärger immerzu. Die Polizei sagt, wir haben Hinweise, dass Rechtsradikale helfen wollen. Sehr spannend, Menschen sind in Not, aber wenn Rechtsradikale helfen wollen, wird das nicht zugelassen. Ich weiß gar nicht, wie das rechtlich zu werten ist, aber nicht positiv auf jeden Fall. Das ist komisch. Kann sein, dass jetzt politische Süppchen gekocht werden auf der Not von anderen. Aber zunächst mal gilt es, glaube ich, die Not zu lindern. Das ist so die grobe Übersicht über die sehr, sehr schwierige Lage in Deutschland.
Verehrte Damen und Herren, ich lade Sie nun ein zu einem weiteren Teil von Sinnvolle Wegzeichen besonnen gelegt.
Sinnvolle Wegzeichen besonnen gelegt. Von den Nachfolgern des Propheten gelang es nur Imam Ali, Friede sei mit ihm, und Imam Hassan, Friede sei mit ihm, eine islamische Regierung zu bilden, und dies auch nur für eine kurze Zeit. Die darauffolgenden Imame betonten zwar ebenso die Bildung einer solchen Regierung. Eine islamische Regierung zu bilden, war ihnen wegen der herrschenden Bedingungen jedoch nicht möglich. Doch bezogen sie gegenüber den politischen und sozialen Missständen, den Umständen entsprechend, auf spezielle Weise Position. Sie erklärten zu gegebenen Anlässen, wie eine richtige muslimische Verwaltung der Gesellschaft aussehen muss und welche Eigenschaften kompetente Regenten mit sich bringen müssen. Zum Beispiel haben die Imame sich aus dem System der unrechtmäßigen Kalifen zurückgezogen und auf diese Weise gegen sie protestiert. Wäre diese Art der Bekämpfung der Kalifen durch die Imame nicht gewesen, dann wäre der Allgemeinheit die wahre Natur der unterdrückerischen Herrscher verborgen geblieben. Die Imame wandten jedoch noch eine andere Strategie an. Während sie sich selber von dem Herrscherapparat der Unterdrücker fernhielten, um deren Legitimität ins fragliche Licht zu rücken, erlaubten sie nämlich einigen ihrer Helfer, einen Posten in diesem Herrscherapparat zu übernehmen oder beizubehalten. Es folgen zwei Beispiele für beide Strategien. Imam Qasim, Friede sei mit ihm, hat zu Safwan Jamal, einem seiner Freunde, gesagt: Was du machst, ist alles in Ordnung, bis auf eine Sache. Warum verleihst du deine Kamele an Harun, den Kalifen? Safwan sagte: Macht es etwas, dass ich ihm meine Kamele gegen ein Entgelt und nicht umsonst zur Verfügung stelle, damit sie seine Sachen auf der Pilgerreise nach Mekka tragen? Der Imam sagte: Möchtest du nicht, dass Harun lebendig zurückkommt und dir die Leihgebühr bezahlt? Safwan sagte: Ja, doch. Da sagte der Imam: In dem Ausmaße, wie du damit einverstanden bist, dass der Unterdrücker am Leben bleibt, hast du gesündigt. Da ging Safwan und verkaufte seine gesamte Kamelherde mit allem, was dazugehörte, noch bevor die Karawane von Harun sich in Richtung Mekka in Bewegung setzte. Aber Imam Qasim hat auf der anderen Seite denjenigen von seinen Helfern, die im Regierungsapparat einen Posten einnahmen und diesen im Interesse der Muslime nutzen konnten, erlaubt, innerhalb des herrschenden Systems zu arbeiten. Einer seiner Schüler namens Ali ibn Yaqtin war gottesfürchtig, gut gebildet und ein gewandter Politiker. Daher bestand Imam Qasim, Friede sei mit ihm, darauf, dass er in seinem Ministeramt im Herrscherapparat des Harun verbleibt und seine Haltung verheimlicht, damit er das Volk unterstützen kann. Wie wir bereits sagten, hat jeder Imam entsprechend der politischen und sozialen Bedingungen seiner Zeit eine passende Methode und Strategie eingesetzt. So ist es auch zu erklären, dass Imam Reza, Friede sei mit ihm, die Anwärterschaft auf das Kalifat akzeptierte, allerdings nur gezwungenermaßen und unter Voraussetzungen, die er sich ausbedingte. Und zwar hatte der Abbasiden-Kalif Mamun ihm vorgeschlagen, dass der Imam das Kalifat übernimmt, aber Imam Reza, Friede sei mit ihm, hatte dies abgelehnt. Daraufhin verlangte Mamun von ihm, dass er die Anwärterschaft auf das Kalifat akzeptiert. Er zwang den Imam quasi dazu, und Imam Reza nahm nur mit Widerwillen und unter Bedingungen dieses Angebot an. Gemäß dem Bericht eines treuen Helfers des Imams spielte sich zusammengefasst Folgendes ab. Abu Sa'd al-Harawi berichtet: Ich war in Marw, im nordöstlichen Khorasan im Iran, und befand mich bei Imam Reza, Friede sei mit ihm, als Mamun zu dem Geehrten sagte: O Sohn des Propheten Gottes, ich kenne deine Vortrefflichkeit, dein Wissen, deine Frömmigkeit und Lauterkeit und dein Gottdienen und denke, du bist würdiger für das Kalifat als ich. Ich möchte selber vom Kalifat zurücktreten und es dir überantworten und dir meine Treue schwören. Der Imam, Friede sei mit ihm, sagte jedoch: Wenn Gott das Kalifat für dich bestimmt hat, ist es nicht recht, dass du das Gewand, welches Gott dir angelegt hat, ablegst und anderen übergibst. Sollte dir das Kalifat jedoch gar nicht gehören, wie willst du es denn dann mir übergeben? Da sagte Mamun: Dir bleibt nichts anderes übrig, als es zu akzeptieren. Der Imam: Das werde ich niemals tun. Da schlug Mamun ihm die Anwärterschaft für das Kalifat vor. Und Imam Reza, Friede sei mit ihm, akzeptierte es nur mit Widerwillen und unter bestimmten Bedingungen. Die Bedingungen waren eine Art, dass sie die Legitimität der Herrschaft des Mamun in Frage stellten. Alle wussten, dass der Imam besser für das Kalifat geeignet ist, und so fragten sich jedoch einige, warum er es nicht akzeptiert hatte. Aber bei näherer Betrachtung wurde leicht einsichtig, weshalb er sich so verhielt. Er bereitete mit seinem politischen Vorgehen dem Mamun eine Niederlage und verdarb ihm alle politischen Pläne, die er heimlich hegte. Deshalb hat Mamun ihn bald darauf vergiftet. Warum wollte Mamun unbedingt, dass der Imam das Kalifat übernimmt oder zumindest sein Anwärter wird? Es gibt einige historische Anhaltspunkte dafür, dass Mamun auf diese Weise beabsichtigte, seine eigene Macht zu festigen und dass er auf keinen Fall sich von der Macht zurückziehen wollte. Mamun war ein listiger und machtsüchtiger Mensch. Er hatte sogar der Macht zuliebe Krieg gegen seinen eigenen Bruder Amin geführt. Deshalb kann es gar nicht sein, dass er plötzlich auf alle Vorteile und auf die Herrschaft über das Islamische Reich verzichtet und sich in einen Winkel zurückzieht, um sich nur seinen persönlichen Angelegenheiten zu widmen. Die Absichten, die Mamun hegte, sollten wir aus seinen eigenen Aussagen entnehmen. Einige des Familienclans der Abbasiden und andere Anhänger des Mamun fragten ihn: Warum willst du die große Ehre des Kalifats der Familie der Abbasiden wegnehmen und an die Familie Alis, Friede sei mit ihm, zurückgeben? Auf diese Weise erhöhst du den Rang von Ali ibn Musa, Imam Reza, und erniedrigst deinen eigenen. Mamun sagte: Dieser Mann, er meinte Imam Reza, ruft heimlich die Bevölkerung zu sich herbei. Ich habe ihn zum Anwärter des Kalifats bestimmt, damit er die Bevölkerung zu mir herbeiruft. Mamun wollte also auf diese Weise erreichen, dass der Imam die Bevölkerung für das abbasidische System gewinnt. In den Augen der Allgemeinheit bedeutete es ein Bekenntnis zu der Legitimität der abbasidischen Herrschaft, dass der achte Imam, Friede sei mit ihm, die Anwärterschaft des Kalifats akzeptierte. Aber Imam Reza machte Mamun einen Strich durch die Rechnung. Er bedingte sich nämlich aus, dass er als Anwärter des Kalifats auf keine Weise im Herrscherapparat des Mamun mitwirken wird. Damit stellte er die Legitimität des Kalifats von Mamun eindeutig in Frage. Die politischen und sozialen Zustände nach Imam Reza, nämlich zur Zeit des Imam Javad, Imam Hadi und dessen Sohn Imam Hassan Askari, Friede sei mit ihnen, waren schlimm und die damaligen Herrscher der Abbasiden zwangen diese Imame, die Stadt Medina zu verlassen und an ihren Sitz in Bagdad bzw. nach Samarra umzusiedeln. Der elfte Imam, Imam Askari, verbrachte die 6 Jahre, die er in Samarra leben musste, entweder im Gefängnis oder unter ständiger Beobachtung, wobei er niemanden empfangen durfte. Die abbasidischen Kalifen hatten ihn und seinen Vater Imam Hadi gezwungen, nach Samarra zu kommen, damit sie aus der Nähe deren Beziehungen zu ihren Anhängern kontrollieren konnten. Die Anhänger der Ahlul Bayt waren davon überzeugt, dass die Abbasiden den Imamen das Recht auf Lenkung der muslimischen Gesellschaft, das Imamat, entzogen hatten. Daher ließen sie die religiösen Abgaben nicht den unrechtmäßigen tyrannischen Kalifen, sondern auf verschiedenen klugen Wegen heimlich dem Imam zukommen. Die Agenten der Regierung stürmten manchmal mitten in der Nacht unangemeldet das Haus von Imam Askari und durchsuchten es. Denn die Kalifen hatten gehört, dass der verheißene Retter, Imam Mahdi, Gott möge sein Erscheinen beschleunigen, Sohn Imam Hassan Askaris ist. Wir sehen also, dass die edlen Imame aus dem Hause des Propheten unter sehr harten Bedingungen zubrachten. Ihnen war es nicht möglich, einen Sturz der Tyrannen in die Wege zu leiten. Dennoch haben sie bei verschiedenen Gelegenheiten den tyrannischen Charakter der Umayyaden und der Abbasiden bloßgelegt. Und das war der Grund, weshalb diese Kalifen sie im Rahmen von verschiedenen Intrigen zu Märtyrern machten. Jedoch der letzte dieser Imame, der letzte Hujjat-Beweis Gottes, der Sohn des Imam Askari, Friede sei mit ihm, blieb mit Gottes Gnade am Leben und wird zu einem Zeitpunkt, den nur Gott kennt, sich für die Bildung einer Regierung und die Erfüllung der Verheißungen Gottes erheben und erfolgreich die Unterdrückung und Ungerechtigkeit beenden. Der verheißene Mahdi wird die von Gott gewollte gerechte Regierung in die Tat umsetzen und diese Regierung nutzen, um die hohen Werte des Islams zu verwirklichen.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Mohammad Isfahani mit dem Titel Betumi Andisham. Auf Deutsch, ich denke an dich. Viel Vergnügen. Liebe Zuhörer, wir schließen unser heutiges Programm ab mit dem zweiten Beitrag unter dem Titel Afghanistan und die Taliban-Frage. Hat sich die Taliban-Ideologie geändert? Thank you.
Der nachstehende Beitrag soll der Frage nachgehen, ob sich der ideologische Charakter der Taliban verändert hat oder nicht. Nach der Besetzung von Mazar-e-Sharif am 8. August 1998 gingen die Taliban-Truppen zum iranischen Konsulat und ermordeten 10 iranische Diplomaten. Zuerst wurde der Tod von 8 Diplomaten gemeldet. Später aber wurde der Tod von 2 Diplomaten und einem weiteren Journalisten bestätigt. Die Islamische Republik Iran hat die Taliban für die Tötung der Diplomaten verantwortlich gemacht, aber die Gruppe behauptete damals, die Tötung seien von willkürlichen Kräften ausgeführt worden. Die Tötungen seien von Mitgliedern der Sepah-e-Sahaba, einer pakistanischen extremistischen sunnitischen Gruppe, begangen worden. Mitglieder der Taliban-Delegation in Teheran bestritten jedoch auf einer Pressekonferenz ihre Beteiligung an der Tötung iranischer Diplomaten in Mazar-e-Sharif im Jahr 1998. Mehr als 2 Jahrzehnte nach dem Vorfall ist immer noch unklar, ob es sich bei den bewaffneten Männern, die die iranischen Diplomaten und Journalisten in Mazar-e-Sharif töteten, um willkürliche oder Sondereinsatzkräfte handelte. Heute, rund 23 Jahre danach, wo die Taliban wieder an Macht in Afghanistan gewonnen, im vergangenen Monat mehr als 60 Städte erobert und die Grenzen von Iran und Tadschikistan, China und Usbekistan erreicht haben, stellt sich unter der Bevölkerung Afghanistans und der Nachbarländer die Frage, ob sich die Taliban wirklich verändert haben? Haben die Taliban ihre Ideologie wirklich grundlegend geändert? Waren die Taliban nicht an der Ermordung iranischer Diplomaten beteiligt, wie sie behaupten, und wurde sie von einer willkürlichen Gruppe durchgeführt? Gehören diese sogenannten willkürlichen Kräfte diesmal nicht zu der Taliban-Gruppe? Hat sich die Gruppe von der Herrschaft und Zugehörigkeit der extremistischen und versteinerten Theorien des Wahhabismus distanziert? Das sind alles Fragen, auf die im Folgenden versucht wird, eine Antwort zu finden. Die Taliban von heute besteht darauf, dass wir akzeptieren sollen, dass sich die aktuellen Taliban und ihre derzeitige bevorzugte Regierung grundlegend von dem vorherigen Emirat unterscheiden. Aber die Methode, der sich die Taliban in Afghanistan bedienen, das bedeutet, andere Stämme und Religionen zu zwingen, sich ihrer absoluten Herrschaft zu unterwerfen, weist nicht auf eine neue Form von Totalitarismus dieser Gruppe auf. Das heißt also, wie kann sichergestellt werden, dass, wenn die Taliban in Afghanistan wieder an die Macht kämen, nicht zu Waffen greifen, um die afghanische Bevölkerung zum Schweigen zu zwingen? Der Fall einer beachtlichen Anzahl afghanischer Städte an die Taliban hat auf regionaler und internationaler Ebene viele Kontroversen ausgelöst, auch im Iran. Die Hauptfrage ist, was mit diesen Entwicklungen, bei denen es sich hauptsächlich um militärische Sicherheit handelt, mit Afghanistan passiert ist. Und steckt hinter diesem Prozess die Bildung einer mächtigen religiösen Regierung? Offenbar sind in den letzten Monaten zahlreiche Taliban-Delegationen in den Iran und in die Nachbarländer gereist, um Verantwortlichen dieser Länder zu versichern, dass die Gruppe ihre hartnäckigen Theorien der Vergangenheit aufgegeben hat und diesmal in Afghanistan ein neues Gesicht zeigen wird. Es gibt jedoch mehrere Gründe, warum die Behauptungen der Taliban mit Skepsis betrachtet werden müssen. Den ersten Grund lieferten mehrere Verhandlungsrunden, die zeigten, dass die Taliban weiterhin an ihrem islamischen Emiratssystem festhalten, ihre Ansichten und Prinzipien nicht geändert haben und von Themen wie Demokratie, Wahlen und die Gleichberechtigung von Männern und Frauen und so weiter nichts halten und dass für sie auch die afghanische Verfassung von keiner Bedeutung ist. Der Begriff Islamisches Emirat selbst bezieht sich auf das Emirat und nicht auf die Republik, da im Emiratssystem kein Platz für Volksabstimmungen und Wahlen ist. Wie der frühere iranische Botschafter in Afghanistan und Experte für westasiatische Angelegenheiten Sohrawand dazu sagt, Tatsache ist, dass sich die Taliban zwar im politischen Diskurs verändert haben, aber wir müssen erkennen, dass sie immer noch auf ihrer bisherigen erkenntnistheoretischen Typologie beharren. Mit anderen Worten, die Taliban betonen im Endeffekt das Kalifat, glauben aber in seinem neuen Diskurs an das Emirat und haben diese Art der Theoriebildung von Pakistan gelernt. Das Hauptgrund kann in diesem Zusammenhang angeführt werden, dass das Ziel der Taliban eine Art Desensibilisierung ihrer selbst ist. Denn wenn sie weiterhin das Kalifat betonen, werden sie wie beim IS-Fall auf breite Ablehnung stoßen. Bis sie ihre Ziele erreichen, betonen sie also die Idee des Emirats. Ein Beispiel dafür ist, dass der Taliban-Sprecher in seinen Reden die Idee eines Kalifats nicht explizit ablehnte, sondern in kurzen Sätzen und implizit auf das Thema Emirat Bezug nahm und deren Wesen besser und verständlicher ist, wenn sie mehr hinterfragt werden. Der zweite Grund war die zunehmende Tötung von Schiiten und Menschen mit besonderem Glauben in Kabul und ganz Afghanistan. Tötung von Schiiten und Bombenanschläge gegen Schiiten haben ihren Höhepunkt erreicht, als sich der Krieg in Afghanistan verschärfte und gleichzeitig der Verhandlungszyklus begann. Die Bombenexplosionen im Westen Kabuls und die Tötung schiitischer Männer, Frauen und Kinder in Schulen, Moscheen und Kulturzentren belegen diese Behauptung. Obwohl anscheinend unbekannte Gruppen wie IS und andere diese Angriffe für sich reklamierten oder niemand die Verantwortung für diese Angriffe übernahm, gibt es aber angesichts der Vorgeschichte der Taliban, Schiiten zu töten und der Präsenz sogenannter willkürlicher Kräfte in der Gruppe, diesen Verdacht schon immer, dass diese Angriffe das Werk der Taliban waren, um einerseits Druck auf die afghanische Regierung auszuüben und andererseits die Unterstützung dieser willkürlichen Kräfte in Zukunft nicht zu verlieren. Der dritte Grund. Die Taliban sind weiterhin ideologisch abhängig von Saudi-Arabien und pakistanischen Religionsschulen unter der Kontrolle einiger versteinerter arabischer Länder und es gibt noch immer keinen Grund, sich von dieser Abhängigkeit zu lösen. Dies bestätigen die pakistanischen Taliban-Demonstrationen der letzten Tage in Städten wie Peshawar zur Unterstützung der afghanischen Taliban. Die pakistanischen Taliban, die zu den sogenannten willkürlichen Kräften der afghanischen Taliban zählen, sind nun Teil der afghanischen Taliban. Berichten zufolge wurden in den letzten Tagen viele pakistanische Taliban aus Schulen zu dieser Gruppe am Hindukusch entsandt, nachdem die USA ihre Truppen abzogen und die afghanischen Taliban ihre Angriffe intensivierten. Obwohl die afghanische Taliban ihre ideologische Abhängigkeit von Religionsschulen in Pakistan bestreiten, Tatsache ist jedoch, dass der Einfluss dieser Schulen und ihrer Ideologie auf die Taliban nach wie vor da sind. Und das ist eben ein Weckruf nicht nur für die Schiiten und andere Minderheiten in Afghanistan, sondern auch für Pakistan selbst. Seit letzter Woche haben einige Taliban-Führer und extremistische Gruppen, die mit der TTP, Tehrik-e-Taliban-Pakistan, verbunden sind, Aktivitäten im Land begonnen. Und dies wird eine schwierige Herausforderung für ein Land wie Pakistan, das versucht, sich als sicheres Investitions- und Tourismusland zu präsentieren. Musik. Obwohl pakistanische Verantwortungsträger darauf bestehen, dass Afghanistan diesmal von veränderten und ausgebildeten Taliban regiert wird, stehen Experten den Behauptungen allerdings angesichts der angegebenen Gründe skeptisch gegenüber. Alles in allem, wenn wir uns die Identität der Taliban ansehen, stellen wir fest, dass diese Gruppe international für ihre harte Auslegung und Umsetzung der Regeln des Islam, was zu einer brutalen Behandlung vieler Afghanen geführt hat, verurteilt wurde. Sie wurden immer für die Tötung afghanischer Zivilisten und ihre terroristischen Aktivitäten verurteilt. Obwohl sie nun behaupten, ihre Methoden und Theorien geändert zu haben, steht die afghanische Bevölkerung jedoch dieser Behauptung aus den genannten Gründen skeptisch gegenüber. Dabei darf natürlich der amerikanische Anteil am anhaltenden Elend und den inneren Unruhen in Afghanistan nicht vergessen werden. Die Hauptfrage ist nun, was sind die verborgenen Schichten des ethnischen Konflikts, der Afghanistan heute als Ergebnis der Doha-Gespräche überschattet hat, und wie lange soll die afghanische Bevölkerung Opfer der politischen und religiösen Spielchen fremder Mächte in Afghanistan sein?
Liebe Hörerfreunde, hiermit sind wir am Ende unseres heutigen Programms angelangt. Wir würden uns freuen, von Ihnen Reaktionen auf unsere Sendungen zu bekommen. Dazu stehen Ihnen unsere Mailadresse und unsere Postanschrift in Berlin zur Verfügung. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns mit den besten Wünschen.